Technik so einiges hier nicht funktioniert. Es sind ja eine ganze Reihe Leute auf der Wewelsburg und das ist gut, dass wir da sind. Das ist eine ganz wichtige, tolle Jugendfreizeit. Und ja, ich hoffe, dass wir es nächstes Mal besser hinkriegen in der Vorplanung, dass dann nicht so viel Technik ausfällt. Tut mir auch ein bisschen leid für das Lobpreisteam, aber okay, ihr habt euer Bestes gegeben und wir feiern zusammen Gottesdienst und Jesus ist hier und das ist das Wichtigste. Und er wird uns segnen, dass wir nachher gesegnet nach Hause gehen. Ja, ich freue mich, dass das neue Monatsinfo auch fertig geworden ist. Es gibt einen kleinen Druckfehler drin für die Kindersegnung. Aber wer ein bisschen nachdenkt, kommt drauf. Also ich heiße nicht Carsten Buck, sondern Carsten Buck. Also wer da mir eine E-Mail schreiben will, wird das dann wohl hinkriegen. Also Kindersegnung wird sein am 11. Mai. Und wer davon weiß, wer ein Kind hat, oder wenn du jemanden kennst, der ein Kind hat, das noch nicht gesegnet ist, dann bitte E-Mail an mich, damit wir das gut vorplanen können. Ja, dann erlaube ich mir auch kurz, ein paar Gäste noch vorzustellen, die heute mit hier im Gottesdienst sind. Das ist zum einen meine Schwiegermutter, Rosa Matos. Ja, dürft auch kommen. Und die Neffen meiner Frau, die sind, glaube ich, auch da hinten im Technikbereich, der Gabriel und der Adriano. Die sind zusammen zu dritt aus Hamburg zu uns gekommen über diese Tage, wo auch ein bisschen mehr schulfrei ist. Und wir haben eine gute Zeit zusammen. Ja, gut. Dann noch eine Ansage. Am nächsten Sonntag haben wir einen hochkarätigen Sprecher hier, nämlich Mike Clarenceau. Er wird, glaube ich, auch mit seiner Frau zusammen hier sein. Er ist der Sprecher auf der zweitägigen Leiterkonferenz des BFP an dem Freitag und am Samstag. Und am Sonntag haben wir ihn hier dann zu Gast und ladet auch kräftig Leute ein. Und ich bin gespannt, was er so auf dem Herzen hat. Er kommt aus den USA, ist dort Gemeindepastor einer größeren Gemeinde, aber auch im übergemeindlichen Dienst tätig für die AOG. Das ist ja unsere Bruder- oder Schwesterbewegung, die Pfingstler in den USA. Gut, dann aber jetzt zur Predigt. Und ihr habt jetzt ja schon vielleicht aufgeschlagen, aber ich möchte trotzdem mal, weil es eigentlich eine sehr, sehr bekannte Geschichte aus der Bibel ist, etwas anders einleiten mit einer Story aus Brasilien. Ich muss euch da eine Geschichte erzählen, eben aus Brasilien. Es geschah in einer Favela, also das sind diese Slumgebiete dort, einem armen Viertel, eine Ansiedlung von vielen Menschen, die nah an eine Stadt wollen, weil sie da Hoffnung haben auf Arbeit und nun gar nicht aber bei der Stadt gemeldet sind. Wer dort wohnt, in Bretterbuden, Wellblechhütten, jeder so, wie er es hinkriegt. Und da gibt es dann viel Gewalt, Kriminalität. Normale Polizei traut sich da schon gar nicht rein. Dort also in einem dieser Favelas in Porto Alegre haben sich einige Banden das zu eigen gemacht und kontrollieren die Sache. Das heißt, eigentlich war es nur eine Bande, eine Gang, die dort letztlich geherrscht hat. Und wer von den Neuankömmlingen sich irgendwo ansiedeln durfte, der musste das mit denen irgendwie regeln. Die wenigen Polizisten waren bestochen und eingeschüchtert, die ab und zu mal kamen. Es gab viel Drogenhandel und so weiter. Nun war diese Bande vor einiger Zeit mit dem Evangelium konfrontiert worden und eine Art Erweckung geschah. Fast alle der Bandenmitglieder wurden Christ. Ihr Gewissen war geweckt worden durch das Zeugnis einiger Christen, die sich dorthin gewagt hatten. Das Gewissen dieser Bandenmitglieder wurde wach. Sie spürten auf einmal, was sie alles so auf dem Kerbholz hatten. Die Lügerei, die Betrügerei, die Gewalt. Einer nach dem anderen wurde Christ. Aber was bedeutet das nun für ihr Bandendasein? Nun ja, die Stadtverwaltung war ja sowieso überfordert. Und so haben sie einfach weiterhin ihren Einfluss genutzt und dieses arme Viertel nun geleitet. Der Drogenhandel wurde eingedämmt, Neuankömmlingen wurde mit Freundlichkeit begegnet, bei Streitigkeiten wurde versucht, sich zu einigen, Kompromisse zu finden und eine schöne Zeit begann. Kinder hatten weniger Angst vor Gewalt, Leute fingen an, ihre Bretterbuden zu verschönern und so weiter. Aber dann geschah es, eine neue Bande, eine neue Gang entstand, Leute, die den Einfluss des Evangeliums nicht wollten. Sie wollten nun die Herrschaft über dieses Viertel und die Gang wusste, sie musste die Christengang verjagen, niedermachen. Dazu waren sie absolut bereit mit allen Mitteln. Sie hatten einen in ihrer Mitte, der mit allen Wassern gewaschen war. Er war deutlich größer als der Durchschnitt. Sein Vater war übrigens sehr erfolgreich im Wrestling gewesen. Das ist so eine Art Ringen auf brutale Art und Weise. Er war nicht nur groß, sondern auch schwer. Also so ein totaler Kleiderschrank. Und obendrein hatte er Waffen allerlei Art, besonders Messer. Er war sehr geschickt damit. Diese brutale Gang mit ihrem Anführer nahm sich also vor, das Viertel unter ihre Kontrolle zu bringen, und sie forderten die Christengang heraus. Ihr Anführer verspottete sie, er verhöhnte sie und auch ihren Gott. Nun, die Christengang stellte sich zwar, aber durch die Sprüche, durch das beeindruckende Auftreten des Anführers schmolz ihr Mut nur so dahin. Keiner aus ihrer Gang konnte sich vorstellen, wie man sich hier erwehren sollte. Wenn diese Gang die Kontrolle über das Armenviertel bekommt, dann wird alles wieder sein wie früher, als auch sie selbst keine Christen waren. Aber beim Anblick der brutalen Gang und besonders beim Anblick des Anführers, was tun? Da sagte einer der Jüngeren aus der Christengang: Ich werde den Anführer dingfest machen. Wir sprechen mit der Polizei. Die sind doch froh, mit uns zusammen in diesem Viertel zu arbeiten. Wir machen das so, ich habe einen Plan. Die rücken mit einer Hundertschaft an und verstecken sich. Und ich werde den Anführer aufs Kreuz legen, ihm sein Messer abnehmen und dann kommt die Hundertschaft und legt ihm und den anderen Handschellen an. Die kommen in Arrest und vor den Jugendrichter. Naja, die anderen guckten ihn verdutzt an. Sie glaubten nicht, was dieser Junior da gerade gesagt hat. Was? Was sollen wir machen? Und du? Also du willst das machen? Nun, um es kurz zu machen, unser junger Held mit dem unerschrockenen Löwenherzen, er setzte seinen Plan um. Und es gelang. Er vertraute seinem Gott, er rechnete mit seinem Gott und dieser half ihm. Wunderbar, wundersam. Warum habe ich diese Geschichte erzählt, von der ich nicht weiß, ob sie sich schon mal so zugetragen hat? Ich habe sie mir ausgedacht. Nun, ich will euch diesen mutigen, positiven Helden ans Herz legen, oder genauer gesagt, einen mutigen Helden, der circa vor 3000 Jahren gelebt hat. Es war so ähnlich. Nur hat unser Held aus der Bibel keine Handschellen benutzt, sondern eine Schleuder und 5 Steine. Kleines Bibelquiz. Um wen handelt es sich? Ist es A. Daniel, ist es B. David oder ist es C. Dieter? Naja, und der Anführer der Gang, war das Methusalem, Goliath oder Hulk? Also gut, Hulk ist falsch, der ist nicht in der Bibel. Methusalem war sehr alt, aber nicht groß und böse. Also Goliath. David und Goliath. Ich habe mir diese Geschichte deswegen ausgedacht, weil wenn man über David und Goliath predigt, dann ist im Regelfall, ach ja, das kenne ich ja schon. Gefühlte 300 Mal im Kindergottesdienst schon durcherlebt und gehört. Aber ich wollte es noch mal ein bisschen ausmalen, um uns das vor Augen zu führen, um was es hier geht. Meine Predigt heute lautet: Sei positiv und rechne mit Gott. Sei positiv und rechne mit Gott. Es geht also mal wieder um David heute und wie er aus seiner Beziehung zu Gott handelte, nämlich positiv, anders als die Mehrheit, bemerkenswert und nachahmenswert. Rechne mit Gott, der seine Ehre aufrichten will. Wir lesen aus 1. Samuel die Verse, also einige Verse. Vers 10, ich nehme eine Auswahl, weil es sonst zu lang ist, und sage immer den Vers. Ich sehe, einige haben ihre Bibeln auf. Das ist gerade heute sehr wichtig, wo wir keine Präsentation haben. 1. Samuel 17, Vers 10. Und der Philister sagte: Ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Vers 16 heißt es: Der Philister trat morgens und abends heraus, stellte sich hin, 40 Tage lang. Und im Vers 23, während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer herauf mit Namen Goliath, der Philister von Gat, aus den Schlachtreihen der Philister, und er redete dieselben Worte. Und David hörte es. Vers 26. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen: Was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und Vers 45. Und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Mir gefällt das Herz von David. In seinem Herzen geht es um die Ehre Gottes. Er war betroffen davon, dass sein Gott und der Gott seines Volkes dermaßen verhöhnt wurde, verspottet wurde. Ich denke, dass Davids Antrieb nicht Rechthaberei war oder irgendwie Machtbesessenheit, sondern ich glaube, dass er angetrieben war von einer tiefen Liebe zu seinem Gott. Und dass ihn das einfach nicht kalt ließ, wenn sein Gott hier so behandelt wird. David war zu diesem Zeitpunkt ja relativ unbekannt. Wir hatten das in meiner letzten Predigt. Er war ja abgestellt von seinem Vater, um Schafe zu hüten. Seine älteren Brüder waren Soldaten. David war viel allein gewesen. Er hatte sich wahrscheinlich auch manchmal gegen das Gefühl der Einsamkeit gestemmt. Er hat Lieder geschrieben, Lieder über Gott, die Psalmen. Und da hat er dann ausgedrückt, was er so empfindet, wie sehr er Gott liebt und wie sehr er sich das Wirken Gottes wünscht. Und aus dieser lebendigen Beziehung zu seinem Gott heraus, dem Gott Israels, dem Gott, von dem sein Vater ihm erzählt hatte, der Gott der Vorfahren, der Gott, der seine Vorfahren aus den Sklaventreibern in Ägypten befreit hatte, der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, also das war alles, das lebte in David. Und ich will es mal so ausdrücken, David war richtig verliebt in seinen Gott. Und das war die Quelle seiner Motivation. Er hatte die Nähe Gottes erlebt, die Liebe Gottes erlebt und dieser Gott war ihm einfach wichtig. Er wollte Gott in Ehren halten, in seinem Herzen, aber er wollte das auch, soweit es geht, öffentlich. Und da also nun dieser Spott gegenüber seinem Gott. Und da ist in ihm etwas angesprungen, die Ehre Gottes. Vielleicht hat David ja auch gar nicht so lange gegrübelt, als er sich überlegt hat, gegen Goliath in die Schlacht zu ziehen. Vielleicht, wenn er sehr lange nachgedacht hätte, hätte er auch den Mut verloren. Aber in ihm ist einfach etwas angesprochen. Es geht hier um meinen Gott und es geht um Gottes Reich. Dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der uns gerettet hat. Und David wusste auch, dass Gott selbst über seine Ehre wacht. Gott wacht über seine Ehre. Das finden wir in mehreren Aussagen der Schrift. Und vielleicht wünschen wir uns manchmal, dass das noch mehr täte und einfach vom Himmel herabkäme und dann mit Donnerknall das Böse vernichten würde. Es ist aber auf jeden Fall wahr, dass Gott über seine Ehre wacht. In Hesekiel 39, Vers 25 heißt es zum Beispiel: Darum, so spricht der Herr, jetzt wende ich das Geschick Jakobs und erbarme mich über das ganze Haus Israel und eifere für meinen heiligen Namen. Gott, der über seine Ehre wacht. Paulus hat es in Philipper zweimal so ausgedrückt, wo es um die Ehre Gottes geht. Darum hat Gott ihn, also Jesus, auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das wird am Ende der Zeit ja so sein, aber wir, die wir Gott kennen, uns ist das auch ein Wert. Da ist etwas, was in uns lebt, durch den Heiligen Geist immer wieder inspiriert und etwas, was wir uns wünschen, dass unser Gott, der uns befreit hat, der uns erlöst hat, dass er auch geehrt wird. Und das ist eine große Gnade, wenn wir diesen Gott schon erkennen konnten. Was ganz wichtig ist, wenn wir nach der Ehre Gottes trachten, und es ist gut, wenn wir das tun, und es ist auch in unserer Gesellschaft heute ein wichtiges Thema, weil wir feststellen, dass die Entwicklung der Gesellschaft in manchen Bereichen ganz weit weggeht von Gott und seiner Ehre, ganz weit weggeht vom Schöpfer. Ich möchte nur mal kurz den ganzen Bereich Familie und Kinder hier ansprechen. Da geht alles immer weiter weg von dem, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat und wie es ja auch gesund ist. Der Schöpfer, der Mann und Frau schuf und somit den Grundbaustein für Gesellschaft, der dadurch ganz viel Grund gelegt hat, auch zum Bereich Sexualität, Identität, Kinder, dass Kinder aufwachsen in dem Rahmen, wie Gott sich das gedacht hat. Und da erleben wir ja auch irgendwie so einen Goliath. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber wir sind doch schon irgendwie eine Minderheit als Christen, also als Christen, die Gott kennen, die für Gott leben, denen Gottes Werte wichtig sind. Und ich empfinde mich da auch schon manchmal wie ein David gegen Goliath. Wenn man nur in den Medien schaut und so weiter, wie das sich alles entwickelt. Gibt es da etwas, was in uns anspringt, wie bei David, weil wir sagen, wir lieben unseren Gott und wir lieben das, was er gemacht hat und wir möchten dafür auch kämpfen? Nun, wenn wir das tun und auch so nach der Ehre Gottes trachten, dann ist es irgendwie wichtig, dass wir da nicht so eine kindische Rechthaberei an den Tag legen, weil das bringt auch nichts. Wenn wir irgendwie so die Haltung haben, naja, ihr Ungläubigen, ihr werdet schon sehen, am Ende haben wir dann recht. Ätsche, bätsche. Oder Schadenfreude. Das ist keine sehr tiefe und langhaltende Motivation. Zumal Schadenfreude kann auch dazu führen, irgendwann machen wir auch Fehler und wir freuen uns auch nicht, wenn andere dann über uns lachen. Es geht wirklich darum, dass die Erkenntnis Gottes und dass die Liebe zu unserem Gott ganz tief in unseren Herzen ist und dass wir sagen, aus dieser Liebe heraus, so wie Jesus Christus es gelebt hat, wie muss er sich eigentlich gefühlt haben, als er hier auf der Erde war? Nun kann man sagen, ja, aber es war ja noch nicht so schlimm mit den Medien und das alles. Na, aber es war auch ganz schön schlimm, das Umfeld, was Jesus Christus hier auf Erden hatte. Die ganzen selbstgerechten und rechthaberischen Pharisäer auf der einen Seite, die ganze Unmoral auf der anderen Seite, das war ja eigentlich auch ganz, ganz furchtbar damals. Also wer sich mal ein bisschen beschäftigt mit der Zeit der Römer, zur Zeit Jesu, also was da los war, punkto Familie, das war eigentlich nicht besser als heute. Und nicht schlechter als heute, das war richtig schlimm. Also wenn man das mal sieht, es, nur mal zum, kurz zum Thema Homosexualität, es gab zwar den Begriff irgendwie nicht, aber ausgeübt wurde es doch. Massiv. Also mitten in dieser Zeit war Jesus hier. Und was mir an Jesus gefällt, ist, er hat gelebt für die Ehre seines Vaters, aber er ist nicht zu einem zynischen Dauernörgler geworden, der ständig nur von dem sprach, was alles falsch ist und sich irgendwie dann in die Ecke gesetzt hat und beleidigt war und irgendwie mit dem Finger, dem moralischen Finger gezeigt hat und hier, ihr seid alle schlecht und böse. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat klar gelebt für die Werte Gottes und er hat das Positive verstärkt. Aber auch mit einem Mut anzutreten gegen Dinge, die wirklich falsch waren. Ich frage mich manchmal, wie viel Mut ich habe, für meinen Gott einzutreten. Positiv für Gottes Werte und mit Gott zu rechnen, dass er auch eingreift. Ich wünsche mir, so jemand zu sein, naja, wie Jesus, natürlich, die Latte ist sehr hoch. Sagen wir mal wie David, die Latte liegt auch sehr hoch, aber ich möchte lernen davon. Eine kurze Begebenheit aus der Apostelgeschichte, wo es auch um die Ehre Gottes geht und wo wir etwas sehen können, wie das bei den Aposteln damals war. Apostelgeschichte 5, die Verse 40 bis 42. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Also nochmal, die Apostel wurden geschlagen. Sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden. Sie hatten ja nur Gutes getan und wurden dann entlassen. Sie gingen nun fort vom Hohen Rat und jetzt hört mal zu, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Also ich muss sagen, da bin ich noch nicht ganz. Wenn ich irgendwo vor ein Gericht zitiert werden würde, sagen wir mal Europäischer Gerichtshof oder sowas, weil man sagt, ich hätte die Homosexuellen verunglimpft, was ich ja nie tun würde, aber weil ich dann für die Werte stehe, für die ich stehe und dass das eben nicht eine Spielart von irgendeinem Schöpfer ist, die auch genauso richtig ist und ich müsste dann mich da rechtfertigen und naja, schlagen wird man mich heute nicht mehr, aber was weiß ich, mit einer hohen Geldbuße belegen, wäre meine Reaktion voller Freude, ich bin gewürdigt worden, für den Namen Schmach zu leiden. bin ich noch nicht ganz. Und trotzdem möchte ich sagen, das ist doch hochinteressant, die Apostel, was war in ihrem Herzen gewachsen? Ja. Sie waren bereit zu leiden, ja, und ich befürchte, wir müssen uns auch wappnen, dass wir leiden werden, weil wir für bestimmte Werte stehen, die Schrift uns sagt. Und das innerlich damit zu verknüpfen, es ist für den Namen Gottes. Also wenn das in unseren Herzen ist, dann kommen wir auf eine ganz gesunde Schiene. Dann erkennen wir mehr, als dass sich das alles nur innerweltlich abspielt, sondern dann erkennen wir, okay, es gibt einen Gott und für den lebe ich und für den stehe ich. Und ich werde leiden müssen, weil auch die Menschen das gar nicht erkennen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann zu sagen, das tue ich für meinen Gott, für die Ehre meines Gottes. Nun, David hatte diesen inneren Antrieb und er wusste von daher, er kann Goliath besiegen. Von daher, weil er es für die Ehre Gottes getan hat. Er blieb positiv, obwohl Goliath die ganze Zeit Hohn und Spott ausgoss. Und David rechnete mit Gott. Er rechnete nicht mit seiner eigenen Kraft hier, sondern mit Gott. Und er wusste, Gott will seine Ehre aufrichten. Rechnen wir auch mit Gott. Rechnen wir mit diesem Gott, der an den Bund denkt, den wir mit ihm geschlossen haben. Hier verankert sich das ja sehr schön und sehr konkret und sehr fest. Alle, die sich haben taufen lassen auf den Namen Jesu, haben einen Bund geschlossen mit Gott. Wir sind in einem Bund mit ihm und Gott denkt an diesen Bund. Sogar wenn wir manchmal schwach sind und den Bund nicht so leben, er hält an diesem Bund fest. Wir haben das schon gelesen, ich will nochmal diesen Vers lesen, 1. Samuel 17, Vers 26. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Ein unbeschnittener Philister. Nun, was bedeutet unbeschnitten? Es gab Männer, die waren beschnitten, weil Gott es gesagt hatte. Am achten Tag soll jeder Junge beschnitten werden. Und das ist das Zeichen des Bundes, den Gott geschlossen hat. Im alten Bund war das Zeichen des Bundes. Im neuen haben wir die Taufe. Für Männer und Frauen. Also David ist doch hier richtig gut. Er hat, ich sag mal, den Durchblick. David rechnet mit Gott, weil er wusste, Gott hat einen Bund mit unserem Volk geschlossen und somit auch mit mir, der ich zu diesem Volk gehöre. Und die anderen haben keinen Bund mit Gott. Ihnen fehlt der wichtigste Verbündete, nämlich Gott, der Allmächtige. Also interessant. Was sieht David, wenn er Goliath vor Augen hat? Ich meine, da war ganz viel Beeindruckendes bei Goliath, nämlich seine Rüstung, seine Waffen, seine Größe, seine Stärke. Aber ich möchte es mal ein bisschen so ausdrücken, was er sieht, also nicht wirklich, aber er weiß, es ist so, ist ein Stückchen Vorhaut. Es ist ein Unbeschnittener. Es ist einer, der nicht zum Bundesvolk Gottes gehört. Er hat keinen Bund mit Gott. Er hat Waffen, er ist groß, aber er ist ohne Gott, ohne den wahren Gott. Und David sagt sich, ich bin beschnitten, ich gehöre zum Volk Gottes, ich habe einen Vertrag mit Gott. Naja, und das Beste ist, dieser Vertrag mit Gott beinhaltet, dass wenn ich meine Sache nicht erfülle, die Bibel sagt, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Weil er kann sich selbst nicht verleugnen, Gott steht immer zu diesem Bund. David wusste um diese garantierte Beziehung der Liebe Gottes zu seinem Volk und denen, die zu seinem Volk gehören. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Johannes Evangelium. Wir, die wir Christus aufgenommen haben und an seinen Namen glauben, wir haben das Recht, wir haben die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Wir haben ein Kindschaftsverhältnis und das wird nicht aufgekündigt von Gott. Das wird nicht abgeschwächt. Und wenn ich den Bund nochmal anders übertrage auf Jesus, den Bräutigam und wir die Braut, nun, selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er ist perfekt, er ist vollkommen. Wir haben also einen liebenden Vater, wir haben einen liebenden Bräutigam. All diese Bilder und Realitäten helfen uns, dass wenn immer wir denken, okay, ich in diesen Kampf, aber Herr, du weißt doch, ich habe da versagt, dann sagt er, ja, weiß ich, aber ich versage nicht und ich stehe zu diesem Bund, den du mit mir geschlossen hast. David wusste das. David lebt in diesem Bewusstsein, mein Gott ist mit mir und er wird immer an den Bund denken. Ich rechne mit Gott, der an den Bund mit mir denkt. Und ich wünsche mir auch, dass wir als Gottes Volk, wir als Gemeinde und alle anderen, die wirklich einen Bund mit Gott geschlossen haben, dass wir auch in unserem Land Farbe bekennen, dass wir unsere Meinung sagen, weil wir es auch unseren Mitmenschen schuldig sind. Nochmal, gerade so im Bereich Familie, Kinder, da ist es so wichtig, dass wir da, wo wir sind, unsere Stimme erheben und dass wir unsere Meinung sagen und dass wir uns nicht einschüchtern lassen, obwohl wir das Gefühl sicherlich kennen. Und ein dritter und letzter Punkt, den wir auch von David lernen können. Rechnen wir mit Gott, der uns kämpfen lehrt, der uns kämpfen lehrt, der uns das auch beibringt. Der Goliath fiel ja nicht einfach tot um. Also das wäre schön gewesen und das wünschen wir uns vielleicht auch manchmal. Mutig wie David, ja klar, es geht um die Ehre Gottes und ich bin in einem Bund mit Gott und jetzt stehe ich da und ich sage das und oh, der Goliath fällt einfach um. Klasse, so einfach geht das. Nein, leider nicht. Es ist wirklich ein Kampf. David musste kämpfen. Und auch wir müssen kämpfen. Nicht gegen Fleisch und Blut, wie Paulus das im Epheserbrief sagt, aber wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen dafür, dass auch unsere Gesellschaft christliche Werte hört, wahrnehmen kann. Und vielleicht kann man auch noch mal wieder was umbiegen. Wir wissen ja nicht, auch wenn wir wissen, dass es in der Endzeit einen schlimmeren Abfall gibt, aber wer weiß denn, in welcher Wellenbewegung wir gerade sind. Vor uns gab es auch schon viele Christen, die gedacht haben, ja, aber das ist jetzt wirklich das Ende. Hätten sie recht gehabt, gäbe es uns gar nicht. Deswegen sollten wir kämpfen. Und zwar nochmal, wir kämpfen nicht eigentlich gegen Dinge, sondern wir kämpfen für etwas. Wofür kämpfen wir? Wir kämpfen für einen menschenfreundlichen Gott. Für einen menschenverliebten Gott. Wir kämpfen für Fairness, für die Armen, für Wahrheit, für Liebe, für Freiheit. Und zwar, weil das alles von Gott kommt. Gottes Charakterzüge, Gottes Wesen im Umgang miteinander, in der Gemeinde, in der Familie und in der Umgebung. Da, wo Gott uns Einfluss gibt, da, wo wir Möglichkeit haben, zu beten oder auch zu reden. David blieb positiv, er rechnete mit Gott. Und ich möchte mal sagen, David, er rechnete mit Gott, nehmen wir es mal mit dem Rechnen wörtlich. Der hat so eine Rechnung aufgemacht, als er dem Goliath gegenüberstand. Also, er hat sich gesagt, hier bin ich David, ich habe eine Schleuder, okay, ich habe 5 Steine, okay, und ich habe Gott. Und wenn ich daraus die Summe mache, die Schleuder, die 5 Steine und Gott, Strich drunter, alles zusammengerechnet, dann steht da drunter Sieg. Sieg! Und natürlich ist das entscheidende Gott. Es waren nicht die Schleuder, es waren nicht die Steine. Aber immerhin, er hat gekämpft. Er ist nicht im Virtuellen, nicht im Theoretischen geblieben, sondern er hat es gemacht. Die Rechnung ist aufgegangen und sicherlich, das habe ich auch schon mal hier erwähnt, hat ihm geholfen, dass er vorher schon kleinere Kämpfe hatte. Ich sage mal kleinere, sie waren kleiner als Goliath. Ich finde, sie waren immer noch ziemlich groß. Ja, Vers 37, 1. Samuel 17, Vers 37. David sagte, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Na, immerhin, das hat er noch hingekriegt, der Saul. Der war ja eingeschüchtert wie fast alle anderen. Ja, aus den Klauen des Löwen, aus den Klauen des Bären hat der Herr mich gerettet. Daraus können wir auch Zuversicht holen. Da, wo du sagst, da hatte ich schon mal so eine Schlacht, da hatte ich einen Kampf des Glaubens und Gott war mit mir und guck mal, ich bin heute noch da, ich lebe. Hast du so etwas in deinem Leben? Ich wünsche dir das und ich denke auch, vielleicht kann der Heilige Geist das wachrufen, dass du schon mal einen Kampf hattest und Gott war mit dir und am Ende bist du da durchgekommen und Gottes Ehre wurde aufgerichtet. Gott hat an den Bund gedacht mit dir und so hat er dich kämpfen gelehrt und daraus sagen wir, okay, bereit für die nächste Herausforderung. Bei David war das so. Das gehörte mit dazu. Daraus hatte er den Glauben, die Zuversicht, den Mut zu sagen, ja, der Herr hat mich gerettet. Ich kenne das aus meinem Leben auf jeden Fall. Ich kenne Situationen. Naja, bei mir ist es oft im Zusammenhang mit Gemeindearbeit. Wie wir wissen, ist Gemeinde jetzt auch nicht immer nur die Insel der Seligen. Das sind alles Menschen, die noch auf dem Weg sind. Und ich erinnere mich an meine allererste Stelle als Pastor, junger Pastor. Also die Begriffe Mentoring und Coaching habe ich damals nie gehört. Ja, aber es gab da auch eine Phase und ich meine, das war dann schon irgendwie eng und dann gab es Missstimmung und dann gingen einige weg und wir waren ja noch gar nicht groß. Und ich musste Gott suchen und ich musste mich im Herrn stärken und ich musste beten. Und er hat geholfen, der hat gesegnet und die Krise wurde überwunden und die Gemeinde hat sich wieder stabilisiert und fing wieder an zu wachsen. Was ist in deinem Leben? Gibt es doch bestimmt auch irgendetwas. Und denk nicht gleich, ja, ein Goliath, da fällt mir nichts ein. Naja, ein Goliath fällt mir auch nicht ein. Aber der Kampf, den du gekämpft hast und den du als Kampf wahrgenommen hast, das war ein Kampf. Und du bist weitergegangen mit Gott. Ja. Wir haben das auch als Familie manches Mal erlebt. Einer meiner Söhne ist jetzt schon ein bisschen was her. Er hatte sich für eine Praktikumsstelle beworben. Er brauchte das auch im Rahmen seiner schulischen Laufbahn und wir waren dann im Urlaub gewesen und dann auf einmal die Absage, wir hatten damit überhaupt nicht gerechnet, er war extrem entmutigt. Boah, jetzt ist die Zeit ganz knapp, ich brauche eine Praktikumsstelle. Und ich habe damals zu ihm gesagt, du bete doch dafür. Also das hatte nichts damit zu tun, dass ich sage, ich stehle mich mal aus der Verantwortung, aber mir war wichtig, dass er selber auch eine Erfahrung mit Gott macht. Natürlich habe ich auch dafür gebetet, aber er hat dafür selbst auch gebetet. Und ich habe ihm gesagt, du, das ist ein Zeitpunkt, wo dein Glaube sich jetzt bewährt. Und er hat es gemacht. Und dann bekam er am selben Tag eine gute Idee, wo er noch anrufen konnte. Und die waren offen, diese Praktikumsstelle. Und ein paar Tage später die Zusage, ja. Und er hat dort dann sein Praktikum gemacht. Nun, Entmutigung ist ja ein Gefühl. Und es ist so wichtig, diese Gefühle zu überwinden. Und das passiert auch im Gebet. Aus dem Negativen aufzustehen. Zu sagen, Mensch, Gott hilft. Und Gott hat doch schon mal geholfen. Und neben diesem sich zu stärken im Herrn und die Entmutigung zu überwinden, dieses massive Gefühl, dieses boah, ich kann es nicht, es geht nicht, zu überwinden. Und dann noch ein letzter Gedanke, der mit hier in diesen Zusammenhang gehört. Es kann sogar sein, dass du für die Ehre Gottes etwas tun willst, dass alles stimmt, du meinst es wirklich gut, aber es kann sein, dass andere dir schlechte Motive unterstellen. Dass andere dir schlechte Motive unterstellen und dass sie das sogar äußern. Und genau das hat David auch erlebt. Nochmal, 1. Samuel 17, Vers 28. Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen? Wem hast du überhaupt die Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens. Du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Ui, älterer Bruder, würde man sich was anderes wünschen. Ha? Aber so ist es manchmal im Leben. Lauter Unterstellungen vom älteren Bruder. Also bestimmt hast du die Schafe vergessen, guck, du bist nicht verantwortungsbewusst, bist gekommen, du möchtest gern zugucken, wie wir hier verlieren. Boah, was der dem David da alles zutextet und ins Herz redet. Und dann, was tut David? Vers 29 und Vers 30, etwas, was uns, glaube ich, sehr schwer fällt. Mir auf jeden Fall sehr schwer fällt. Aber es gibt Situationen, da müssen wir so handeln. David antwortete, was habe ich denn getan? Ist es nicht der Mühe wert? Und Vers 30, er wandte sich von ihm ab. Er wandte sich von ihm ab. Also das musste ich auch schon mal lernen. Ich meine, das ist nicht der erste Schritt, nicht der erste Gedanke natürlich. Man ist im Gespräch, man ist offen für Feedback, man ist bereit, auch die andere Seite zu hören und darüber nachzudenken. Aber wenn es so massiv negativ ist, lauter Unterstellungen, dann ist es wichtig, sich abzuwenden. Auf jeden Fall in der Form, dass man nicht sein Herz davon füllen lässt von diesen Gedanken, wenn sie denn doch gar nicht stimmen. David ging es um die Ehre Gottes. Es ging ihm darum, dass Gott verherrlicht wird und dass sein Volk in Freiheit ist. Er ließ sich nicht einschüchtern, weder von seinem eigenen Herzen noch von dem, was andere über ihn redete. Es hat auch mal jemand gesagt, der Goliath, der hatte ja eine richtige Taktik gehabt. Also nicht nur, dass er so massiv ausgerüstet war mit allen sichtbaren Waffen, sondern der kam ja Tag für Tag, wenn man das mal liest, jeden Tag immer wieder verhöhnte er. Und die Soldaten standen da und die haben das die ganze Zeit gehört, haben das alles in sich reingelassen. Also dass die nachher keinen Mut mehr hatten, das ist jetzt irgendwie nicht erstaunlich, sondern das ist die Folge dessen, dass sie die ganze Zeit dem Negativen zuhörten. Aber David eben nicht. Er stemmte sich dagegen. Er sorgte dafür, dass die Gedanken Gottes in ihm waren. Er nahm die Schleuder und er erledigte Goliath. Zur Ehre Gottes und zum Wohl des Volkes. Das wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde auch so aufgestellt sind. Und da, wo Gott uns hinstellt und wir Einfluss haben, dass wir positiv sind und mit Gott rechnen, der seine Ehre aufrichten will, dass wir an Gott denken, der mit ihm rechnen, der an den Bund mit dir und mir denkt und der uns auch kämpfen lehrt. In Jesu Namen. Amen. Ich schlage vor, dass wir so 1-2 Minuten Stille haben, sodass jeder von uns dem Herrn danken kann. Für gute Schlachten, die er schon schlagen durfte, oder auch für aktuelle Situationen oder auch für das, was noch kommt.